Hackathon.
Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Healthcare Hackathon Podcasts. Wir sind immer noch mitten im Geschehen in Mainz und das Thema dieser Folge lautet Digital Health. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Dr. Christian Elsner, CFO der Universitätsklinik Mainz, Dr. Benedikt Groß, Berater bei PwC und Thorsten Gau, CTO bei IBM. Als erstes würde ich mich freuen, wenn ihr euch mit ein bis zwei Sätzen kurz vorstellen könnt, damit unsere Zuhörer auch eure Stimmen entsprechend zuordnen können. Christian, möchtest du anfangen?
Ja, Christian Elsner, eigentlich Finanzvorstand der Unimedizin Mainz, aber da auch für viele Themen, unter anderem die IT, was meine persönliche Leidenschaft ist, zuständig.
Benedikt Groß ist mein Name. Ich bin Berater bei PwC und wir machen entweder Digitalisierung von Krankenhäusern und dem Gesundheitswesen oder die Kehrseite sozusagen, die Absicherung von allem, was digital da passiert.
Ja, und Thorsten Gau von IBM Consulting. Ich mache seit 28 Jahren IT-Projekte in verschiedenen Branchen, aber als am allerliebsten im Gesundheitswesen.
Digital Health ist so ein Riesenbegriff, der immer wie so ein Elefant im Raum steht. Könnt ihr aus eurer Sicht einmal kurz erläutern, was es grundsätzlich bedeutet und was es für euch eigentlich auch bedeutet? Christian, magst du beginnen?
Ja, also so einfach muss ich sagen, eigentlich finde ich den Begriff nicht gut. Ich meine, man geht doch auch nicht in ein Geschäft und bestellt ein Transistorradio und so würde man eigentlich auch nicht Digital Health bestellen. Von daher, ich denke, der Punkt ist genau, dass wir es schaffen müssen, dass es nicht Digital Health, sondern einfach Health ist. Also, dass es ganz normal wird, dass in der Gesundheitswirtschaft wir Digital-Tools eingewoben sehen. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung. Ich habe das jetzt etwas provokant gesagt am Anfang, genau die Herausforderung von Digital Health. Es muss schaffen, dass es zu einfach nur Health wird und wir gar nicht mehr über Digital sprechen.
Also ich denke, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen vor allen Dingen Mittel zum Zweck ist. Wir dürfen nie vergessen, es geht am Ende darum, dass Menschen, die auch wir sein können, behandelt werden. Und Digitalisierung ist da eine Conditio sine qua non. Vielleicht ein Gedanke dazu. Wir sehen gerade eine unglaubliche Streuung. Wir haben Krankenhäuser, in denen wir gar nicht digitalisieren, sondern elektrifizieren. Und andere Krankenhäuser, an denen schon Leuchtturmprojekte gestartet werden, wie zum Beispiel an der Uni Mainz, wo einfach ein Portfolio von Projekten entsteht, wo manche zu den Sternen greifen und andere erstmal noch Basis schaffen, damit das überhaupt funktionieren kann.
Da würde ich einmal ganz kurz nachhaken. Glaubst du, es gibt einen Plan, sie irgendwann alle auf ein Level zu heben? Also wir können ja nicht sagen, wir hängen die ab. Also die jetzt erst elektrifiziert werden, wir hängen sie ja doch irgendwie ab, weil die Patienten und Patientinnen werden sich ja für die Häuser entscheiden, die vorne dabei sind. Die gehen ja irgendwann nicht mehr in diese rückständigen Häuser, wenn wir das jetzt so nennen wollen.
Ich glaube, da legst du deinen Finger auf eine ganz große Wunde, denn wir werden durch digitale Produkte sehen, dass wir in Themen wie Patientenstromlenkung reinkommen, nicht durch einen großen Puppetmaster, der sagt, geh nach links oder nach rechts, sondern wirklich durch die digitale Offenheit eines Hauses wird es mir bequemer, in Haus A zu gehen als in Haus B. Und das wird ein Thema, das auch die Vielfalt und den wirtschaftlichen Erfolg von Krankenhäusern bestimmen wird. Das ist korrekt.
Okay. Thorsten, Digital Health für dich.
Ja, für mich ist auch Mittel zum Zweck. Und am Ende würde ich als Patient natürlich das Krankenhaus auswählen, was eine sehr, sehr gute medizinische Versorgung hat und wo ich mich dabei wohlfühle. Und ich würde gar nicht sagen, dass jemand nicht Digital Health macht, weil irgendwo ist immer Digitalisierung drin, mindestens bei der Abrechnung. Die Krankenhäuser wollen ja ihr Geld haben. Aber für den Patienten soll es halt einfach gut sein. Es sollen gute Prozesse sein, ohne Wartezeit. Ich will mich einfach gut dabei fühlen und dann Mittel zum Zweck halt.
Jetzt liegen wir ja knapp hinter einer Pandemie, gefühlt zumindest. Und auch da war immer ein geflügeltes Wort, dass die Pandemie ein Beschleuniger für Digitalisierung im Gesundheitswesen ist oder war. Für mich stellt sich die Frage, erstens, ist es wirklich so? Und die zweite Frage, man hat dann ja auch immer so das Gefühl, die Pandemie flaut jetzt ab, die Menschen sind wieder in einer gefühlten Sicherheit. Und ist es dann mit Digitalisierung auch so? Also war es nur ein Brandbeschleuniger und jetzt brennt das aus oder haben wir da wirklich einen Fortschritt gemacht? Thorsten, ich würde gerne mit dir anfangen.
Sehr gerne. Also ich würde sagen, wir haben durch die Pandemie zwangsmäßig ein neues Plateau erreicht und gar nicht nur im Krankenhaus, sondern allgemein bei der Nutzung von digitalen Tools. Das fängt damit an, wenn ich ein Auto anmelden will und zu der Hochphase von Covid ansonsten 2 Monate warten muss, bis ich überhaupt einen Termin beim Amt bekomme. dann ist natürlich so ein digitaler Prozess viel praktischer, den ich von zu Hause machen kann. Und wenn ich meinen elektronischen Personalausweis nutze, dann ist das sogar alles noch rechtsverbindlich. Das heißt, durch die Pandemie wurden Leute gezwungen, sich mit Tools zu beschäftigen, die so im Berateralltag total normal sind. Also so Webconferencing, kenne ich viele Freunde von mir, die haben das vorher nie benutzt und sagen, ja, ist ja eigentlich ganz praktisch. Und ich glaube, der eine oder andere vermisst auch das viele Reisen nicht, den ganzen Tag im Zug oder im Flugzeug. Und deshalb zu deiner ersten Frage, also ich glaube, wir haben damit sehr schnell einen neuen Level erreicht, auch im Gesundheitswesen, dass man diese Dinge jetzt einfach benutzt. Und den Level, das Plateau, ich glaube, das werden wir nicht so schnell verlassen. Ich glaube, was im Moment passiert, diese Burning-Plattform, dass man jetzt was tun muss, das fühlt sich jetzt nicht mehr so an. Also das letzte Mal, wo ich meinen digitalen Impfpass gezeigt habe, das ist echt jetzt schon wieder Wochen her. Also da ist auch wieder ein bisschen Druck rausgegangen.
Ja, ich fand das schön, was du gesagt hast, Thorsten, kann ich eigentlich also voll bestätigen, kann das auch mit einem konkreten Projekt beschreiben. Bei uns hat es ja ein tolles Projekt gegeben zu einem Covid-Testcenter, das haben wir auch zusammen gemacht, Thorsten, wo im Grunde ein, ja, kann man sagen, MVP, also wirklich Minimal Viable Product, ganz simpel, ich melde mich papierlos bei dem Testcenter zum Scannen mit einem QR-Code und dann 3 Terminvorschläge und dann zack und durch ins Laborsystem. So, bei uns ist was sehr Schönes eingetreten, die Ärzte haben das bei uns gesehen und die Ambulanzleute haben gesagt, Mensch, das ist ja super einfach, warum läuft das bei uns so komplex in der Ambulanz ab, und haben das dann übernommen für sich, das haben wir in der Arbeitsgruppe gestellt, und dann ist aber schon wieder Folgendes passiert. Dann kam schon wieder die Komplexität rein. Dann haben die Leute schon wieder anzufangen, die jetzt komplexen Prozesse, wo man irgendwelche bestimmten Wochentage, bestimmte Sachen, und dann werden doch nicht nur 3 Termine vorgeschlagen, und dann gibt's einen Fragebogen, der auf einmal über 15 Seiten wieder geht, die man vorher abfragen muss, die Dinge. Und ich glaube, da muss man jetzt aufpassen, dass man, sage ich mal, diesen Druck, der in der Covid-Zeit, ich meine, da gab's die Frage nicht, da musste halt einfach in 2 Wochen das jetzt fertig sein, und deswegen war es dann auch so simpel und hat auch funktioniert. Jetzt hat man, ja, ich traue mich das gar nicht zu sagen, dann irgendwie da wieder die Zeit, da das dann komplex ist, und wenn man das nicht alles moderiert, ja, und wir sehen es ja auch beim Hackathon hier, also wirklich kuratiert, wer jetzt was mit wem dort macht, welche Ideen man fördert, wo man vielleicht eher sagt, naja, nee, gerade nicht so in die Richtung, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesen Spirit erhalten. Von daher würde ich dir da völlig recht geben, Thorsten.
Ich überlege mir, ob die Pandemie wirklich Digitalisierung beschleunigt hat oder ob sie uns nur auf eine ganz ehrliche Art einen Spiegel vorgehalten hat. Und wir uns fragen mussten, warum muss ich denn wirklich für eine Krankschreibung wegen einem Schnupfen zum Arzt rennen? Und dann haben wir gesehen, es geht auch telemedizinisch. Ich kann auch einfach per simpler Webkonferenz dem Arzt sagen, ich hab einen dicken Hals, meine Nase läuft, ich brauche eine Krankschreibung, der schickt mir das per E-Mail. Auf einmal ging das, ja. Und jetzt merken wir über, dass wir wieder zurückschnappen, ja, dass wir sagen, jetzt geht's jetzt die Pandemie weg, jetzt geht's wieder doch nicht, ja. Also ich glaube, die Pandemie hat Digitalisierung nicht beschleunigt, sondern einfach gnadenlos transparent gemacht, wie rückständig wir in vielen Bereichen sind.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Gefühlt ist es ja immer so, dass Deutschland sich so unfassbar schwer tut bei digitalen Themen. Man hat immer das Gefühl, wir gehen einen Schritt nach vorne und 2 Schritte zurück. Ist es die Mentalität? Sind wir es wirklich, oder ist es, was glaubt ihr, warum fällt es uns so schwer? Oder ist es nur eine gefühlte Wahrheit? Sind andere gar nicht wirklich weiter? Und wir vergleichen öfter mal einfach Äpfel mit Birnen. Also Beispiel Dänemark, eine Krankenkasse. Da gibt es eben die Frage nicht, muss ich mit 10 diskutieren, sondern ich diskutiere eben mit dieser einen Krankenkasse.
Also ich glaube, Deutschland will immer alles ganz genau regeln und will das auch immer erst alles ganz genau beschreiben, bevor man es dann digital umsetzt. Also ich glaube, das ist gar kein Problem der Digitalisierung, das ist ein Mindset-Problem. Und das haben wir gesehen in der Pandemie. Da war halt wenig Zeit, da muss was fertig werden. Das ist genauso wie auf dem Hackathon. 2 Tage Zeit, da muss was fertig werden. Da macht man die Sachen, die wirklich essentiell sind. Und wir nehmen uns leider in Deutschland immer die Zeit, alles auszudiskutieren, zu verkomplizieren und wundern uns dann, dass die Projektkosten in die Höhe schnellen und alles viel länger dauert, als es sein müsste.
Auf die Gefahr, zu weit auszuholen. Ich glaube, dass, ja, wir haben eine deutsche Eigenschaft, Dinge kompliziert und fragil oder fragmentiert zu betreiben. Wir haben aber auch eine kulturelle DNA, die sehr stark auf Souveränität der einzelnen Entitäten geht, auf die Personen, auf die Familie, auf den Ort, also das klassische Staatsmodell, das wir haben. Und wir sagen, Subsidiaritätsprinzip, es muss immer auf der kleinsten möglichen Ebene gesteuert werden. Und jetzt sehen wir eben ein Clash of Cultures. Wir haben amerikanische Unternehmen, die auf Skaleneffekte, auf Standardisierung setzen und sagen, ich mache das nicht für ein Land, ich mache das nicht für eine Region, ich mache das für die ganze Welt. Und wir haben in Deutschland ein politisches und soziales System, das sagt, nee, also ich will das erstmal als Bürger selber entscheiden und dann möchte ich, dass das aber auch hier meine Firma entscheidet und der Landesdaten und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich glaube, das ist in vielen Dingen richtig. Ich glaube aber, dass wir hier einfach ein Clash of Cultures haben, wenn es darum geht, schnell digital zu werden. Und das ist eigentlich eine sozialtheoretische Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und ich, für einen Digi-Podcast, glaube ich, bin ich jetzt wirklich abgeschweift. Aber ich glaube, wir kommen hier an was ran. Ich weigere mich einfach zu sagen, die Deutschen und alles funktioniert nicht, alles ist schlimm. Ich würde lieber gerne mal drauf schauen, warum ist das so? Was ist daran gut? Ja, und in welcher Stelle, und das ist dann dieses Thema der digitalen Souveränität, an welcher Stelle muss ich eigentlich eigene Souveränität aufgeben, um etwas zu schaffen, was mir den Service kreiert, den ich eigentlich haben will? Ja? Und vielleicht muss man sich irgendwo in der Mitte treffen zwischen einem globalen, internationalen Ansatz, der das Individuum letztendlich nur zum Datenlieferant macht, und einem hochindividuellen Ansatz, der aber das komplett sperrig und unpraktikabel macht.
Ja, da kann ich dir nur ganz kurz zustimmen. Also ich glaube auch, wir brauchen das nicht international, aber es wird schon reichen, wenn nicht jedes Bundesland sein eigenes Ding machen muss. Also
ich glaube, gerade wir drei, die wir hier sitzen, erleben das täglich, dass wir manchmal in unserer Rolle Moderator werden zwischen Beteiligten auf Bundesebene, auf Landesebene und auf Hausebene. Und man sagt, warum habt ihr nicht selber miteinander gesprochen? Warum braucht ihr mich? Ja, das ist, da würde ein bisschen mehr zusammen, ein bisschen mehr pragmatisch kommen. Wir setzen uns mal zusammen und lassen da Behörde sein. In vielen Punkten, glaube ich, helfen.
Ja, also ich kann dem allen zustimmen. Ich glaube, einmal sind es tatsächlich die zwei Faktoren. Wir brauchen sicherlich noch, ja, an manchen Stellen bessere Infrastruktur, bessere Technik, aber wir brauchen auch eine andere Kultur an der Stelle, auch vielleicht die Dinge mal positiver irgendwo zu denken. Aber das Dritte, was ich noch hinzufügen wollen würde, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses grundsätzliche Missverständnis, was es auch mit Projekten, die eine Digitalisierung einführen, mit sich bringen. Das ist eben nicht, dass es die gleichen Prozesse sind wie vorher, und das ist eben nicht, dass es sofort einfacher wird, ja. Und also ich habe beides bei uns, also ich meine, kann man ja hier ganz offen sprechen in dem Podcast, wollen da ja nichts beschönigen an der Stelle. Also ich habe bei uns im Haus an der Unimedizin Mainz, habe ich durchaus beides schon erlebt, ja. Also einmal einen sehr positiven, tollen Prozess, wo ich sage, da bin ich richtig stolz drauf, dass man sich nämlich auch mit im Rahmen der Digitalisierung eines Bogens, zum Beispiel für die Pflege, es geschafft hat, einen Fragebogen über alle Kliniken für die Pflegeanamnese zu designen. Das sind wirklich alle Kliniken. Na gut, eine ist nicht dabei, ich sage jetzt nicht welche. Also alle Kliniken, die genau diesen Fragebogen benutzen. Und das war eigentlich ein super Enabler, der auch total viel positiven Spirit gegeben hat, zu sagen, jawohl, da haben wir standardisiert, ja, jetzt müssen wir noch die Prozesse anpassen, okay, aber immerhin haben wir schon mal diesen Bogen standardisiert, und wir haben ein Digitaltool, mit dem man diesen Bogen von zu Hause abfragen kann bei Patienten, nämlich die Pflegeanamnese. Das ist was Tolles, was ich erlebt habe, und dann aber muss ich sagen, an manchen Stellen sind wir da vielleicht auch noch prozessual zu umständlich. Wir haben, da lecken sich andere Kliniken die Finger danach, wir haben wirklich an 95% unserer Betten ein Patienten-WLAN und haben an den Betten auch die entsprechenden Terminals, die man verwenden kann für alles. Ne? Und wir haben uns tatsächlich schwer getan, diesen Prozess einfach vor Ort, sage ich mal, Zuständigkeiten, wo dann einfach Klinikdirektoren auch deklarieren müssen, kümmert sich jetzt die Pflege darum oder brauchen wir jetzt noch drei zusätzliche Servicekräfte, die irgendwie da rumlaufen, dieses Thema machen. Also ich glaube, das muss man, und das reflektiert auch ein bisschen das, Benedikt, was du gesagt hast. Klar, da muss man dann auch wieder moderieren und so. Aber ich glaube, an diesem Prozessübersetzungsthema ist es erstmal auch aufwendiger, wenn ich es einführe. Ja? Und es sind eben neue und andere Prozesse. Ich glaube, daran scheitert einfach auch viel.
Vielleicht darf ich zur Ehrenrettung des Gesundheitswesens oder der Digitalisierung im Gesundheitswesen noch was zufügen. Wir sehen natürlich eine Anbieterlandschaft oder eine Produktlandschaft der etablierten digitalen Systeme im Gesundheitswesen, die über Jahrzehnte keinen Anlass hatten, sich userfreundlich und modern zu gestalten. Das heißt, digitalisieren im Gesundheitswesen bedeutet auch, in einer IT- und Software-Bestandsinfrastruktur zu bauen, wo man sich als Prozessgestalter, Berater auch manchmal fragt, wie konntet ihr das jahrzehntelang verkaufen? Es ist 2022. Das heißt, der Kampf ist nicht nur zu sagen, ich führe was Neues ein, ich nehme einen Prozess, ich mache ihn digital, sondern der Kampf ist auch irgendwas, was schon da ist, verkrustet ist und von der Oberfläche aussieht wie 20 Jahre alt. Und da einem Nutzer dann klarzumachen, das hilft ihm weiter. Das heißt, wir sagen immer Legacy, also ein Erbe schleppt das Gesundheitswesen einfach durch die Systeme, die es über lange Zeit nicht modernisiert hat, mit sich. Und das ist sicherlich auch ein Hindernis, um da eine breite Front von Unterstützern in so einem Krankenhaus zu kriegen, weil man sagt, wir passen dieses KISS-System jetzt an und die sagen auch, bitte nicht noch mehr KISS.
Was glaubt ihr, woher kommt dieser Irrglaube, dass Digitalisierung von jetzt auf gleich alles besser macht? Irgendjemand muss ja mal in der Welt gesagt haben, wir digitalisieren und ab morgen ist dann die Welt besser, schneller, schöner und viel einfacher für euch.
Also ich glaube, weil man im privaten, im Konsumerbereich digitale Produkte als richtig gut wahrgenommen hat, projiziert man, das ist immer so. Und ich glaube, das ist einfach falsch. Also nur weil ich irgendwie super leicht mit Google Maps sagen kann, fahre mich zum alten Postlager und das total gut funktioniert, da ist halt auch ganz, ganz viel probiert worden. Also ich sag mal, solche Produkte, die wir heute so selbstverständlich benutzen auf unseren Smartphones, die haben sich ja über Jahre entwickelt. Da wurden User-Studien gemacht und da wurde auch bestimmt, und das kriegen wir ja alles nicht mit, ganz viel weggeworfen. Und wir sehen halt immer nur die richtig tollen Sachen und sagen ja, digital ist immer toll. Und wenn man mal in Silicon Valley guckt, Christian war ja auch mal vor Ort da, da war jetzt nicht jede Wohnung luxuriös, hatte ich das Gefühl. Also es ging, glaube ich, auch ganz viele Unternehmen dann echt schief bei Digitalisierung.
Also ist es dann doch eben so wie immer, woran ja auch Krankenhaushygiene manchmal scheitert oder woran die auch Kranken und auch die Küche kochen und putzen kann jeder. Also Digitalisierung kann im Prinzip jeder, weil er es von zu Hause eben kennt. Also das wäre das Fazit. Also weil ich ein Smartphone nutzen kann, muss es im Krankenhaus auch gut laufen.
Genau.
Es ist tatsächlich ein Drama. Du hast gerade das Beispiel Hygiene gebracht. Da wissen wir seit Herrn Semmelweis statistisch, dass Hygiene Menschenleben rettet. Wir haben tatsächlich uns in den letzten Wochen mal die Mühe gemacht, eine systematische Literaturanalyse zu machen, welche Argumente denn genannt werden, dass Digitalisierung Nutzen bringt im Gesundheitswesen. Wir haben, ich glaube, 154 Argumente identifizieren können in der Literatur, von denen fast keines evidenzbasiert ist. Das heißt, irgendjemand hat einen Artikel geschrieben und gesagt, Digitalisierung ist so cool im Gesundheitswesen. Aber Leute, wir sind hier in der Medizin. Wir reden davon, dass wir jede Maßnahme, jede Intervention irgendwo durch Daten fundieren. Den Nutzen der Digitalisierung hat so noch niemand nachgewiesen.
Ja, und dann kann ich vielleicht noch hinzufügen, durchaus selbstkritisch an der Stelle. Vielleicht haben dann ja die Kaufleute an der einen oder anderen Stelle auch noch eins draufgesetzt und haben irgendwie gesagt, na ja, hier, wo ist dein Refinanzierungsplan? Und dann, solange die Luft angehalten, bis man gesagt hat, okay, und das finanziert sich nach einem halben Jahr dann schon, wenn wir das einführen. Das ist eben einfach nicht der Fall. Ja? Und jetzt muss ich aber dann trotzdem dann auch dazu sagen, gut, dann muss man vielleicht die Krankenhäuser auch enablen und die Kaufleute auch enablen, das einzupreisen, ja, zu sagen, okay, wir führen ein Digitalisierungsprojekt ein und dann ist eben eine Change-Phase dabei und eine Mehrkostenphase dabei an der Stelle. Und ich meine, mit dem KHZG passiert das ja zumindest in Teilen, ja, wenn man jetzt mal ausblendet, dass diese Finanzierung dann irgendwann auch wieder endet und wir jetzt auch schon ganz fleißig gerade aufschreiben, naja, was wir uns gerade für Mehrkosten mit einigen Systemen dann einfach einfangen, die definitiv schon nicht über KHZG gedeckt sind. Ich meine, vielleicht muss man das auch einfach mehr zulassen in der Kultur und um das abzupuffern, dann vielleicht auch fokussierter werden. Ich glaube, das ist auch so eine Projektitis irgendwie, dass man dann auch, sage ich mal, viele, viele Sachen und viele Produkte und Projekte macht, statt sich vielleicht wirklich auf einzelne, die funktionieren, vielleicht ja auch schon mit vorhandenen Technologien, ja, weil dazu neigt man ja auch dann manchmal zu sagen, hat nicht geklappt und dann muss man jetzt ein neues Projekt machen. Nee, da muss man vielleicht einfach mehr in diesen Change und diese Vorortbegleitung und dieses Nachhalten der Prozesse auch investieren und nicht sagen, das Produkt war schlecht oder war es nicht das. Ja.
es gibt, wo du gerade die kaufmännische Perspektive anbringst, es gibt natürlich einen Nebeneffekt von Digitalisierung und der ist Transparenz. Wir sehen auf einmal, welche Prozesse gibt es, wie werden sie durchgelaufen. Und wenn wir jetzt über Nutzen nachdenken, allein Patientensicherheit, was heute in einer Grauzone ganz oft versickert, ja, weil wir sagen, oh, es wurde nicht dokumentiert, die Timestamps wissen wir nicht ganz genau, das werden wir zukünftig viel transparenter haben. Und jetzt kann man dann die Frage des Nutzens der Digitalisierung nochmal reframen. Wird das immer nur sich in Geld ausdrücken? Ich glaube, gar nicht so bald und nicht so groß. Aber ich glaube, wir werden höheres Sicherheitsniveau erreichen, werden Entlastung der Kräfte erreichen. Also wir werden in nicht finanziellen Bereichen Nutzen sehen. Und ich glaube, den können, und das schließt an meinen vorherigen Punkt an, müssen wir auch nachweisen, spätestens, dass der Kaufmann irgendwann mal eine fundierte Entscheidung treffen kann und nicht immer nur auf logischer Argumentation beruhend.
Ja, und ich glaube, um das machen zu können, das, was du sagst, halte ich für total wichtig, muss man auch den Status quo erstmal messen können. Also man kann ja nicht irgendein neues Tool einfügen, eine ganz neue Arbeitsweise, sich Zeit nehmen für Change und sagen, ja, es ist jetzt irgendwie anders. Das kann ja, das ist dann wieder überhaupt nicht evidenzbasiert. Das heißt, man muss eigentlich hingehen und muss das Alte, von dem man glaubt, dass man es verbessern kann, auch schon messen. Zum Beispiel die Zeitstempel, wie lange hat das gedauert? Und vielleicht ist es hinterher einfach schneller, weil die Pflegekraft oder der Arzt mehr Zeit für den Patienten und weniger für Verwaltung hat. Da sind sich ja dann alle einig, dass das eine gute Idee wäre.
Prima. Ich habe mal eine Frage für euch, und zwar, was ist für euch die größte digitale Errungenschaft der letzten 10 Jahre im Healthcare-Sektor? Christian.
Die größte digitale... Also ich glaube tatsächlich langfristig gedacht, dass wir, sag ich mal, das Thema IoT-Devices und Smart-Devices, auch wenn wir das überhaupt noch nicht nutzen, das muss ich auch dazu sagen, also für das, was es machen könnte, dass das so verbreitet und so selbstverständlich geworden ist. Weil, ich meine, beim iPhone war es ja auch nicht das Thema, dass die Technologie so super toll war zu dem Zeitpunkt, sondern die gab es schon vorher, sondern es war einfach der Effekt, dass auf einmal so viele das hatten und das für die so selbstverständlich war, dass man einen Netzwerkeffekt hat. Und wenn man guckt, was man heute im Grunde aus einfachen Smart-Devices, also ableiten kann, ja, also zum Thema Herzgesundheit, zum Thema ist irgendwo was. Wir haben ja beim Hackathon ein ganz spannendes Projekt mit WeThings und IBM, wo es darum geht, wie kann man in Geriatrienetzwerken solche Produkte einsetzen. Also ich brauche keine Kameraüberwachung, um irgendwie eine alte Person zu Hause zu überwachen, sondern ich brauche vielleicht, und das ist dann auch mit Privatsphäre und DSGVO zu vereinbaren, eben vielleicht nur einen simplen, was weiß ich, Unterlage unter Kopfkissen, unter Matratze, wo man einfach guckt, mal irgendwie einen Puls oder wurde geschlafen, wurde das genutzt, abgegriffen. Und das kann man, glaube ich, also diese Smart Devices, ich glaube, das ist eine schöne Autobahn für künftige Gesundheitsanwendungen.
Also ich möchte daran anschließen und uns an einem konkreten Produkt festmachen, und zwar der Apple Watch. Und zwar, weil die komplette Sensorik hat und die salonfein gemacht hat. Es ist nicht mehr stigmatisierend, eine Apple Watch zu tragen. Es sieht nicht mehr aus, als hättest du als wärst du ein kranker Mensch, der einen roten Knopf um den Hals hängt, ja, sondern du bist ein cooler Mensch, weil du hast eine sportliche Uhr. Und jetzt ist genau der Punkt, die meldet dir diese Prodrome, diese Vorboten von schweren Erkrankungen. Und jetzt passiert aber was im Gesundheitswesen, was uns beschäftigen wird, nämlich der Patient kriegt eine Nachricht und geht zum niedergelassenen Kardiologen und sagt, die Uhr hat gesagt, guck mal nach. Das heißt, dieser Patient wird vermutlich heute und morgen kein Notfallpatient in der Uniklinik. Das heißt, wir werden eine Verschiebung der Patientenströme dadurch sehen, die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt vermutlich steigern wird, wahrscheinlich auch die Qualis, also die Qualitätsjahre, die wir leben, aber die auch die Allokation der Patienten zu den verschiedenen Leistungserbringern verschieben wird?
Ja, also auf die Innovation, auf die ich am meisten warte, ist ehrlich gesagt, das ganze Papier aus dem Gesundheitswesen rauszunehmen. Und ich nehme mal das Beispiel E-Rezept. Meine Tochter hat ein soziales Jahr gemacht beim ASB und eine ihrer Aufgaben war, das ist verrückt, Rezepte beim Arzt abzuholen, quer durch Hamburg zu fahren und wieder zur Apotheke zu bringen. Also was für eine Zeitverschwendung, was für eine Energieverschwendung. Also wenn wir das jetzt mal, was da geplant ist, als E-Rezept mal ausgerollt kriegen, dann können wir uns wieder um die Menschen kümmern und fahren keine Zettel mehr quer durch eine Großstadt. Also das ist noch nicht da, aber auf die Innovation freue ich mich am meisten.
Und jetzt meine letzte ketzerische Frage. Auf was hätten wir denn verzichten können?
Die viel zu große Zahl an KISS-System-Anbietern im Markt, die nur dazu geführt hat, dass ja, es wahnsinnig komplex und fragmentiert ist und nie eine kritische Masse wirklich zustande gekommen ist und ein System, bei dem man sagt, jawohl, das ist es.
Der Chip auf der Gesundheitskarte. Also nicht das Prinzip, was man mal wollte, aber so richtig genutzt haben wir ihn, glaube ich, nie.
Benedikt, auf deine Antwort bin ich sehr gespannt.
Ja, Anna, weil ich gestern Abend essen war und genau über diese Frage mit einer Kollegin gesprochen habe, sozusagen, als wir aufs Essen gewartet haben. Und da ist uns so aufgefallen, dass inzwischen das digitale Gesundheitswesen extrem selbstreferenziell ist, was dazu geführt hat, dass wir digitale Influencer auf LinkedIn haben, die nichts anderes machen, als Videos von sich selber, wie sie über Healthcare sprechen, zu posten. Und deswegen ist für mich die Antwort, das, was wir in den letzten Jahren nicht gebraucht haben, sind Healthcare-Influencer auf LinkedIn. Und ich kann euch auch sagen, was ich ganz konkret gemacht habe. Wir haben dann gesagt, weißt du was, zur Vorspeise löschen wir jetzt jedes Mal, wenn wir uns treffen, einen aus der Kontaktliste.
Großartig. Ich bin am Ende. Ich fand, es war wieder eine tolle Runde mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns bald wieder.
Vielen Danke. Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Healthcare Hackathon.